Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen letzte Woche, machen wir es andersrum, nicht da war. Wer war denn nicht da letzten Sonntag hier im Gottesdienst? Haben Sie Glück gehabt? Hans-Jörg hat auch ein bisschen mit mir vorher gesprochen. Das war schwer, glaube ich, für die, die da waren. Offenbarung 1, das war ziemlich schwer. Und ich weiß nicht, ob Sie gelitten haben, die da waren. Das ist ein schwieriges Thema, schwieriger Text. Und das war auch eine, wie sagt man, Hardcore-Bibelarbeit, die Hans-Jörg hier mit Ihnen dann auch gestaltet hat. Hut ab, alle Achtung, hat mich beeindruckt. Ich habe leider nur im Internet dann die Predigt nachgehört. Da kommt die Hälfte der Botschaft nicht rüber, weil die Slides, die Sie hier gesehen haben, die hatte ich natürlich nicht zur Verfügung. Ja, war schwer. Heute wird es einfach, total einfach. Freuen Sie sich nicht zu früh, ich habe einfach gesagt, nicht kurz. Denn das, was wir heute machen oder was wir heute brauchen, um das zu verstehen, was ich Ihnen versuche rüberzubringen, das können Sie alle. Sie müssen nichts wissen. Das, was Sie einzig als Voraussetzung mitbringen müssen, das haben Sie. Sie haben nämlich zwei Augen im Kopf. Sie können sehen. Es geht ums Sehen. Das ist heute der zweite Sonntag nach Epiphanias, wie so schön heißt. Das sagt uns erstmal nichts. Epiphanias, Erscheinungsfest, deswegen eben auch der Lesungstext, den Güli gelesen hat. Jesus kam in die Welt als Gottes Sohn, als Mensch, damit wir etwas sehen können. Sehen. Wir sind sehende Wesen. Sehende Wesen. Wir haben zwei Augen im Kopf und gehen sehend durch unser Leben. Hoffentlich. Meistens. Nicht alle von uns immer, aber das ist so die Idee dabei. Sehen, das fängt schon an, wenn ich kleinstes Kind bin. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als ich kleines Kind war, aber ich weiß noch, wie wir mit unseren Eltern, mit unseren Kindern umgegangen sind. Mami und Papi sehen alles. Die kleinen Kinder glauben das dann auch zumindest 2-3 Jahre und dann kriegen sie dann doch die Lücken raus, wo man sich dann doch der Kontrolle der Eltern zumindest zeitweise entziehen kann. Mami und Papi sehen alles. Bilder und Filme haben so einen Einfluss auf uns, so eine Macht. Das ist unvorstellbar, das macht man sich gar nicht klar. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau einen Film geguckt, nichts Wichtiges, aber das Bild habe ich jetzt immer noch im Kopf von diesem Film. War kein toller Film, aber die Bilder, die sind da oben drin. Die Werbung arbeitet damit. Sie sind ja alle aufgeklärte, bewusste Menschen und lassen sich durch Werbung nicht beeinflussen. Ja. Die Werbepsychologen sind Ihnen deutlich voraus, keine Bange. Die wissen, wie man Aufmerksamkeit erregt. Die wissen ganz genau, worauf Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer reagieren. Die meisten zumindest. Es gibt immer Ausnahmen, die können sich dem entziehen, aber so. Der Mainstream, der Kids, der Jugendlichen, der Mädels, der Jungen, so zwischen 8 und 14 oder auch der Teenies später und der Erwachsenen sowieso, die reagieren auf ganz spezifische Signale. Und wenn das clever gemacht ist, wenn das funktioniert, dann kriegen wir das gar nicht mit. Dann dringt irgendwann so ein Signal, so ein optisches Signal durch unser Kleinhirn nach oben, durch die Augen, Kleinhirn rein ins Unterbewusstsein. Und dann ist so eine Reaktion da. Wir drehen den Kopf ganz automatisch, müssen gar nicht nachdenken, sehen etwas und dann ist die Botschaft im Großhirn da. Das musst du haben. Sofort. Es ist uns gar nicht klar, wie das funktioniert, aber das ist der Mechanismus, wie Werbung arbeitet. Um Bedürfnisse zu wecken, das ist eigentlich ein falsches Wort, zu erzeugen, die wir sonst vielleicht gar nicht hätten. Ist dieser Filter überwunden? Optisch, der vieles von dem ausblendet, was wir so sehen. Wenn ich hier einmal den Kopf drehe, dann sehe ich Lampen, Wände, Fenster, ca. 100 Gesichter. Die meisten davon habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das nehme ich gar nicht wahr. Diesen ersten Filter über das Grundrauschen, da muss die Werbung erstmal drüber hinweg mit diesen Werbebildern. Und ist das gelungen, dann funktioniert das. Das musst du haben sofort. Die Bilder wirken so stark, dass sie unser Handeln und unser Denken beeinflussen. Beeinflussen ist gut. das Internet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist im Internet? Der eine oder andere, ne? Und sei es übers Handy. Macht unheimlich Spaß, an der Tastatur so rumzuarbeiten oder auf einem kleinen Display. Ich weiß nicht, was habt ihr? Mittlerweile habt ihr ja 5 oder 5,5 Zoll. Das ist ja schon ein kleiner Computer, damit mit 2, 3 Fingern sich zu bewegen und auf dieses kleine Ding zu gucken. Ist toll, ne? Also rein vom Feeling her für die Finger ist es nix. Warum das so interessant ist, das sind die optischen Signale, die da vermittelt werden. Ich gucke da drauf und da passiert was. Das spricht uns an. Das Internet ist einer der großen Themen bei uns. Man sagt, dass ca. 7% internetsüchtig sind. Das variiert je nach Altersklasse. So die 16- bis 24-Jährigen, da geht das bis zu 7%. Das nimmt mit zunehmendem Alter im Moment ab. Also wenn ich über 60, 65 bin, dann hört die Statistik auch auf. Aber auch ihr Jugendlichen werdet mal älter. Ich weiß nicht, ob ihr dann immer noch so viel Internet konsumiert. 7%. Wie viel sind 7%? Ja, jetzt seid ihr im Vorteil. Ich meine, ihr seid die Jugendlichen. Ihr habt Prozentrechnung in der Schule. Die Älteren haben das alle wieder vergessen. Wie viel sind 7%? Ja klar, 7 von 100. Aber wie viel ist das? Nutzt das mal eben hier. 7 von 100. Wir sind hier 110. Das heißt, das sind 7 Leute hier im Raum. Kennen Sie, ne? Tortendiagramm. 100. Hier unten sind 50. 25. 12,5. 6,25. Das sind Sie. 7% internetsüchtig. Wohlgemerkt nicht die, die regelmäßig da reingucken, sondern die Suchtcharakter entwickelt haben, die zeitweise die Kontrolle über ihr Leben, über ihre Reaktionen verlieren, die Entzugserscheinungen bekommen, wenn sie das nicht nutzen können. 7% bei Jugendlichen. Circa 1%, das kann man eigentlich nicht sehen, das ist so wenig, das muss man nicht beachten. Das waren 7. 1% sind pornosüchtig. In Deutschland werden die meisten Pornoseiten konsumiert. Also nicht 1% nutzen diese Seiten, sondern 1% sind süchtig danach. Genutzt 25-30%. Aber jetzt zählen Sie mal durch. Das sind 30 Personen. 1% bundesweit sind das so viele Einwohner wie Mainz und Wiesbaden zusammen und Heusenstamm dazu und Oberzhausen. 560.000 Personen, die zeitweise die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Zeitweise. Nicht mehr wissen, was sie tun und wie sie reagieren. Durch die Macht und die Kraft der Bilder. Hypnose funktioniert über die Augen. Ne? Klack. Bist du weg. Aber wir schweifen ab. Darum geht es ja gar nicht. Wer im Dunkeln durch seine Wohnung läuft, weil er den Lichtschalter nicht findet oder Strom spannen will oder was weiß ich, der fühlt sich nicht ganz wohl, fühlt sich nicht ganz sicher. Ich bin schon öfter mal gegen die Wand gelaufen, weil ich dachte, da müsste eigentlich eine Tür sein. Der Drang nach Licht ist schon ausgeprägt. Wir sehen, und wenn wir etwas sehen, dann schafft das Vertrauen, dann haben wir die Situation besser unter Kontrolle. Sehen schafft Sicherheit, schafft Vertrauen. Wenn wir an Gott glauben, als ein Wesen, das real existiert, das da ist, das Einfluss hat und das Einfluss nimmt, dann ist es ganz natürlich, dass wir auch ihn sehen wollen, sehen mit eigenen Augen. Auch Mose wollte sehen, ihn, den Herrn, sehen. Letzte Woche Offenbarung, letztes Buch der Bibel, heute Mose, ganz vorne. Ganz einfach. Ich gucke mal, ob es von hier klappt. Ein paar Verse aus dem 2. Mose. Daniel, du kontrollierst mal, dass ich richtig weiterschalte, sonst musst du mit rein. Dankeschön. Mose sprach zum Herrn, lasst mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, der Herr, sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist dein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ja, Mose, schon mal gehört, den kennen wir, ne? Warum will der Gottes Herrlichkeit sehen? Wenn man so diesen Punkt da mal in der Bibel findet, 2. Buch Mose relativ weit vorne und so die Geschichten drumherum liest, dann weiß man, er ist in einer, wir nennen das heute, herausfordernden Lage. Das klingt so schön deutsch, ne? Der Mann hat ein Problem. Das Problem ist sein Volk Israel. Gerade hat er das aus Ägypten rausgeführt, die zigtausend Menschen, so dem Pharao, dem Heer des Pharaos, so um Wellenlänge noch entkommen. Und es dauert nicht lange, ein paar Tage, da beginnen die an zu murren und zu meckern. Wir wollen zurück nach Ägypten. Und Mose, habt ihr sie nicht mehr alle? Ihr habt das gesehen, was da passiert ist. Die letzte zehnte Plage, die Erstgeburt, viele, viele tausend Lebewesen umgekommen in Ägypten. Und da wollt ihr hin zurück? Ihr seid doch irgendwie, seid nicht ganz klar im Kopf, das geht doch wohl nicht. Dann geht Mose auf den Berg Sinai und lässt sich von Gott dort die 10 Gebote in die Feder oder in den Meißel quasi diktieren, kommt mit den Tafeln wieder runter und derweil ist sein geliebtes Volk schon wieder auf anderen Wegen unterwegs. Und nun soll es eigentlich ins dieses gelobte Land, in dieses Israel gehen. Nur, da ist schon jemand. Da kann ich nicht reinspazieren und meine Zelte aufschlagen. Da werde ich erwartet von Leuten, die da wohnen. Die muss ich erstmal vertreiben. Kleinen Moment. Die muss ich erstmal vertreiben. Haben auch nicht alle Israeliten Lust zu, da jetzt hochzuziehen und dann in den Kampf zu ziehen. Alles in allem kein Spaziergang, keine Kaffeefahrt. Und es ist ganz verständlich, dass sich da auch Menschen gegen wehren, dass da Zweifler sind. Ist das der richtige Weg? Verständlich, dass da hinterfragt wird, diskutiert wird. Immer dann, wenn wir bekannte Bahnen verlassen, wenn Neues gewagt wird, dann gibt es Menschen, die gehen da nicht so einfach mit. Die sind vorsichtig, skeptisch. Ganz natürlich. Und verständlich, dass Mose in dieser herausfordernden, schwierigen Lage ganz konkrete Unterstützung bei Gott anfragt. Mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Möglichkeiten kann er diesen Haufen nicht zusammenhalten, nicht auf Linie halten und nicht motivieren, nach Israel zu gehen. Das schafft er nicht. Er ist nicht das Alpha-Tier, der Demagoge, will ich sagen, der jemand, der gut reden kann, der Leute mitzieht und motiviert. Mose ist das nicht. Aber er hat diesen Job. Und deswegen geht er an Gott. Warum will er also Gott sehen, Gottes Herrlichkeit mit eigenen Augen erfassen? Er braucht das doch eigentlich nicht. Er war doch auf dem Berg Sinai, so dicht dran, wie sonst kein anderer Mensch Gott nahen kann. Möchte er das vielleicht für sein Volk, für die Israeliten tun, damit die ihn sehen, mit eigenen Augen sehen und endlich glauben und folgen, diesem Gott folgen, über alle eigenen Zweifel hinweg? Vielleicht ist es das. Mose weiß das. Wenige Verse vor diesem Predigttext, den wir eben gelesen haben, sagt er, Gott selbst kann man nicht mit eigenen Augen erfassen. Die Herrlichkeit Gottes ist nämlich anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Wie ein verzehrendes Feuer. Und vielleicht auch deshalb kam mir dann so der Gedanke, erste oder je nach Zählung zweites Gebot, dort heißt es, du Mensch sollst dir kein Bildnis von mir machen. Vielleicht, du kannst dir kein Bildnis von mir machen. Jedes Bild, was du dir von Gott machst, ist immer eine Beschränkung. Und so wie du dieses Bild darstellst, so bin ich Gott gar nicht. Ich bin anders, größer. Das kannst du nicht erfassen. Wenn du mich malst, wenn du mich zeichnest, wenn du mich in einer Skulptur fasst, dann irrst du. Können wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir Gottesbilder sehen. Der eine oder andere geht ja mal in die Kunsthalle oder sonst wo, mal in die katholischen Kirchen. Oder wer von Ihnen schon mal in der Sixtinischen Kapelle war, der kennt dieses Bild. So eins der bekanntesten Bilder. Gott rechts oben, Adam links unten. Haben Sie sicherlich schon mal irgendwo im Buch gesehen, wenn Sie es nicht selbst live in Italien gesehen haben. So sieht Gott nicht aus. Darum antwortet Gott dem Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, aber du darfst hinter mir hersehen. Das war dieser Abschnitt. Der Herr sprach, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Der, der Gottes Angesicht sieht, er ist tot. Wollen wir alle nicht, wollen alle noch ein bisschen leben. Gottes Herrlichkeit. Was ist Gottes Herrlichkeit? Taucht hier an verschiedenen Stellen auf. Was ist Gottes Herrlichkeit? Ein paar Verse dazu. 2. Mose. Da Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Oder Lukas Evangelium. Der Engel des Herrn trat zu ihnen, gesandt sind hier Maria und Josef, und die Klarheit oder Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Oder Paulus an die Korinther, wenn wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider, der Herr wird uns verändern durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ja, wo ist Gottes Herrlichkeit? Wo ist Gott sichtbar, erkennbar in der Mensch, für uns Menschen hier in der Welt? Das ist noch gar nicht so lange her, 2 Wochen, 31. Dezember, da haben wir hier Silvester- oder Jahresabschlussgottesdienst gefeiert mit Pfarrerin Katschunga und da war Rückschau auf 2017 Thema. Wo sind wir in unserem Leben Gott begegnet? Das war so die Fragestellung. Und einige von uns haben aus ihrem Leben erzählt, wo sie Gott erlebt haben, wo er ihnen begegnet ist. Wirken Gottes, Gott sichtbar, geht vielleicht immer nur in der Rückschau, nicht nach vorne, sondern wenn wir uns zurückbesinnen, was sich ereignet hat in unserem Leben, in unserem gestern, vorgestern, letzten Monat, letztes Jahr. Wo hatten wir Gott erlebt? Wo war Gottes Herrlichkeit sichtbar in unserem Leben? Einige von Ihnen wissen das. Vergangenes Jahr ist die Schwiegermutter von mir verstorben, also die Mutter meiner Frau. Und meine Frau ist Einzelkind und das ist ihr sehr, sehr, sehr nahe gegangen, weil dieser Tod sehr überraschend war. Und klar, trauern tut man lange, lange. Aber in der Rückschau, das ist jetzt 11 Monate her, ist alles, wie es sich ereignet hat und wie es sich dann entwickelt hat und wie wir das, was dann zu tun war, tun konnten, auch mit der Unterstützung von Menschen aus dieser Gemeinde, sehr gut gewesen. Wenn ich mal sterben möchte, dann möchte ich so sterben wie meine Schwiegermutter. Das sehe ich aber nur in der Rückschau. Gott begegnet euch in dem Tod eines Angehörigen in dieser Form. Das hatten wir im Februar letzten Jahres nicht so gesehen. Das geht erst Monate später, wenn wir zurückschauen. Das geht uns Menschen wohl immer so. Wir schauen nicht nach vorne und begegnen Gott, sondern wir schauen zurück und können ihn dann erkennen. In seinem Wirken, in seinem Eingreifen in unser Leben hinein. Gottes Herrlichkeit. Vielleicht ist das so ein bisschen wie mit einer Brille. Wenn Sie durch eine Brille schauen und das Glas sauber ist, dann sehen Sie die Welt anders. Ja, die Brillenträger unter Ihnen wissen das, manchmal sind da so kleine Fettspuren drauf. Weiß ich auch, ich habe heute Morgen auch noch mal ein bisschen Hand angelegt. Da sind Dinge auf einmal scharf und deutlich erkennbar und Strukturen werden sichtbar, die ich ohne Brille nicht sehen kann oder konnte. Einiges wird deutlich und wird sichtbar, anderes verschwimmt und verschwindet. Wenn, bleiben wir mal in dem Bild, wenn ich das Ding richtig rum aufsetze. Absetzen, schlecht. Falsch rum aufsetzen, geht auch nicht. Und man sollte eine passende Brille haben. Dann können wir sehen. Vielleicht ist es so, durch Gottes Brille auf die Welt zu schauen und gewisse Dinge zu sehen und anderes auszublenden. Das Sehen. Es wäre gut, wenn wir sehen, aufmerksam schauen, aber dabei nicht stehen bleiben, wenn es weitergeht. Hab's schon gesagt, es könnte länger dauern. Die Miriam, die eben drei Kinder reingeschickt hat, die sagte, wäre gut, wenn ihr heute nicht so früh fertig seid, denn wir machen ein Quiz, ein Spiel, eine Rallye und das dauert ein bisschen länger. Also, wenden Sie sich an Miriam Hamann. Wäre also gut, wenn wir beim Sehen nicht stehen bleiben, denn nach dem Sehen kommt das Erkennen. Nochmal Silvestergottesdienst, wir haben nicht nur gesehen, das und das ist passiert, sondern wir haben an der einen oder anderen Stelle erkannt, da hat Gott gewirkt, da hat er eingegriffen. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, aber dort hat er etwas getan, was wir nicht tun konnten oder was wir auch nicht erwartet hatten. Und da wird er dann sichtbar, Gott am Werk. Mir ist in meinem Leben ein Ding hilfreich geworden, immer mehr, und ich versuche im Alltag Gott an vielen Stellen zu sehen, seine Gegenwart an Zeichen zu sehen oder die Zeichen auch einfach nur zu nutzen, damit ich mich daran erinnere, er ist da. Und das sind die beiden Zeichen, die Sie hier sehen. Das ist das Zeichen des Kreuzes auf der rechten Seite und das Zeichen des Fisches auf der linken Seite. Gott ist als Schöpfer immer und überall da. Er hat alles geschaffen, alles. Das glauben wir als Christen. Und im Kreuz erinnert er uns dran, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das sind nicht nur zwei Hölzer, sondern da ist ein Mensch unschuldig zu Tode gekommen. Für mich, für Sie, für uns, für euch. Wir als Christen, das zweite Zeichen, sind nicht allein. Aber bei dem Kreuz ist es ganz interessant, wo uns das überall begegnet. Vielleicht denken Sie mal dran, wenn Sie nachher nach Hause gehen oder morgen, übermorgen so durch Ihren Alltag gehen. Wo sehen wir Kreuze? Also Sie müssen nicht jetzt gleich nach St. Pius auf die Kirche hochgucken. Klar, da sehen wir ein Kreuz. Kennen Sie? Straßenkreuzung. Ich habe Ihnen mal 6 Bilder mitgebracht. Auch da, wo man es nicht erwartet. Das Ding hier habe ich in meinem Weihnachtsgeschenk von meiner Frau entdeckt. Meine Frau macht immer Jahresalben und da hat sie ein Bild reingesetzt, das habe ich selbst fotografiert, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Es ist ein Kreuz sichtbar. Und das nutze ich jetzt, wenn ich so Kreuze sehe. Aha. Da ist Jesus gestorben. Ich erinnere dich dran. Jesus ist gestorben für dich am Kreuz. Das zweite, das Bild des Fisches, das verkürzte Glaubensbekenntnis. Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn, Erlöser. Das sind die griechischen Buchstaben, die dieses Wort bilden. Und eine der Erklärungsmuster ist, dass es ein Zeichen der ersten Christen damals in Rom war, Christen verfolgt in Rom, um sich zu erkennen oder kennenzugeben. Der eine malt diesen Bogen und der zweite, der vorbeigeht, sieht diesen Bogen und setzt einen zweiten Bogen darunter. Fisch. Und dann ist klar, hier sind zwei Christen sich begegnet, ohne dass sie miteinander gesprochen haben. Interessant, wo uns das Fischsymbol begegnet. Ja, dort oben der Garten, klar, wenn Sie wollen, pflanzen Sie diese Steine da in Ihrem Garten. Aber links, FRI, Friesland. Dort oben, Norddeutschland, Menschen wohnen hinterm Horizont. Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Letzte Abenteuer Deutschland, mal jemand gesagt, Friesland. FRI PS 23. Selbst dort gibt es Christen. Toll, ne? Das hier unten habe ich vor einigen Jahren mal in einem Hotel irgendwo in der Wüste von Arizona fotografiert. Klein, versteckt in der Ecke, an dem vorderen Teil des Bettes, an dem oberen Teil, gemalt, sind zwei Fische. Haben wir den Hotelier gefragt, ist das hier eigentlich ein christliches Hotel? Ja, christliches Hotel, warum? Und gesagt, ja, Sie haben zwei christliche Symbole hier in Ihrem Zimmer. Nee, weiß ich nicht. Hat sich wohl der Möbelbauer oder der Maler verewigt. Also auch in der Wüste von Arizona war ein Christ. Und ich weiß, ich bin da nicht allein. Ich habe die Predigt in verkürzter Form vor einer Woche in Dudenhofen gehalten. Also eigentlich ist das alles fertig. Und dann kriegen wir letzte Woche Sonntag ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Schön. Von einem lieben Menschen. Passt. Wir sind nicht allein als Christen. Schön, wenn diese beiden Bilder zusammenkommen. Das macht dann ein Designer, das mache ich nicht selbst. Noch etwas zur Symbolkraft dieser beiden Bilder. Wenn Sie, geht mich ja nichts an, da sind, oder, wo ist der Stift? Stift ist weg. Da oben. Ich hatte ja gesagt, das sind die Leute, die abhängig sind. Da gibt es ja ein breites Spektrum drumherum, die täglich, stündlich das Internet nutzen und die das spüren. Ich habe das nicht mehr ganz unter Kontrolle und ich drifte dahin ab. Dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie es erkannt haben, dann ist das aber schon die Hälfte der Miete. Oder hier, wenn Sie da sind, regelmäßig Seiten konsumieren, die Sie Ihrem Nachbarn, Ihrem Ehepartner, Ihrem Freund vielleicht nicht zeigen wollen. Übrigens kein Phänomen von Männern. Das nutzen Frauen auch. Kein Phänomen von Älteren. Der Konsum beginnt mit 12 bis 14 Jahren. Also betrifft einige, auch in eurem Alter. Wenn Sie das merken, ich nutze das und ich drifte dahin ab, in diese 1% und verliere die Kontrolle. Dann gehen Sie ans Kreuz. Übertragen. Gehen Sie damit zu Jesus. Er nimmt Ihnen das ab. Er nimmt Ihnen diese Schuld, die Sie vielleicht dabei empfinden. Diese Scham, diese Peinlichkeit, die nimmt er Ihnen ab. Und Sie können damit umgehen. Und Sie können das bearbeiten. Und das zweite Bild, das ist auch ein Zeichen für betende Hände. Beten Sie darüber. mit all den Dingen, die in ihrem Leben schief sind. Das muss nicht nur Internet und Abhängigkeiten sein. Beten Sie darüber und beten Sie nicht alleine. Das ist ein Fisch, der besteht aus zwei Linien, Gemeinde, Gemeinschaft. Und Sie werden im Gebet viel, viel Kraft und Stärkung erfahren können. Nachher ist die Bücherkiste offen. Der Armin hat in seiner Bücherkiste auch Fischsymbole. Vielleicht finden Sie ja den einen oder anderen Fisch als Armband oder was weiß ich. Wir sind noch nicht am Ende. Gott möchte nicht nur gesehen werden und er möchte nicht nur erkannt werden als Gott, sondern er möchte dann Reaktionen sehen. Aus Gottes Sicht ist das Handeln, das Wichtigste. Wer erkannt hat und reagiert, der verhält sich normal. Wenn ich Sie sehe auf der Straße, Ingrid, die sehe ich jetzt gerade, du bist die Einzige, die einen Hut auf hat. Wenn ich dich sehe auf der Straße und ich erkenne dich und ich reagiere nicht, gehe einfach an dir vorüber. Gut, bei mir kann das passieren, weil ich bin einfach etwas verträumt, aber dann stimmt etwas nicht. Ne? Ich gehe an dir vorüber, du denkst aber auch, hat er mich wohl nicht gesehen, aber er verhält sich nicht normal, weil normal ist, wenn ich jemanden sehe und erkenne, Blickkontakt aufnehmen, Ulf, zwei, drei Worte wechseln oder auch mehr, den anderen wahrnehmen, zumindest grüßen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich das Handeln, das Reagieren nicht tue, dann mache ich was falsch. Ganz normal. Sie fahren Auto, Fahrrad, Mountainbike, was auch immer oder gehen zu Fuß, ist eine Ampel. Sie sehen eine Ampel. Erste Reaktion, ich gucke mal drauf, ist sie rot oder grün? Ist sie grün, gehe ich rüber über die Straße. Ist sie rot, gucke ich links oder rechts und dann frei ist, gehe ich trotzdem, wie auch immer. Aber ich reagiere auf diese Farbe. Sie müssen was tun. Sie müssen mit der Information, ich sehe da etwas, Sie müssen da was mit anfangen. Das ist normal. Sie müssen handeln, reagieren. Ich sehe einen Fisch. Ich erkenne, da sind Christen und ich bin nicht alleine. Hier hat sich jemand als Christ geoutet, hat seinen Fisch aufs Auto geklebt, aufs Fahrrad, wo auch immer, auf seinen Aktenkoffer, auf dem Rucksack, auf sein Handy, auf die Rückseite, weiß ich nicht. Er hat sich geoutet. Ja, ich bin Christ. Machen Sie es genauso. Ja, ich bin auch einer. Gut, haben uns verstanden. Wir kennen uns zwar nicht. Du bist Christ, ich bin Christ. Toll. Na, wir stehen irgendwie auf einem gemeinsamen Fundament. Ist gut. Schön, angenehm. Ich sehe ein Kreuz. Straßenkreuz. Ich erkenne, Jesus ist gestorben am Kreuz. Für mich. Und ich handle danach und ich gebe ihm, Gott, die Kontrolle. In einem ist Gottes Wunsch und Anspruch ganz klar an uns. Er möchte gesehen werden, er möchte erkannt werden und er möchte zu einem bestimmenden Faktor in unserem Leben werden. Zu dem bestimmenden Faktor in unserem Leben werden. Wo haben wir angefangen? Jetzt kurz nach 11 Uhr Zeit. Macht und Bilder, die sind so stark, dass sie unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln beeinflussen, dominieren bis zum absoluten Kontrollverlust. Das geht auch positiv. Ich kann auch Macht wirken lassen auf mich durch positive Bilder. Ich kann das Zeichen und das Symbol, was mir wichtig ist, erkennen. Da draußen, hier Fensterkreuz, noch wieder eins. Ich habe noch gar nicht gesehen. Und das kann mich motivieren und positiv immer wieder darauf hinweisen, ja Gott, er sagt mir, ich bin da für dich. Und wenn ich so mich diesem Einfluss unterwerfe, so Kontrolle über mein Leben abgebe, positive Kontrolle abgebe, dann komme ich dahin. Give him control. Gib ihm die Kontrolle über dein Leben. Gib ihm die Kontrolle über dein Leben. Wenn du das machst, wenn du das tust und danach handelst, ich weiß, wir sind Menschen, das wird uns nicht jede Stunde, jeden Tag immer wieder permanent, dauerhaft gelingen. Aber wenn wir uns durch diese Kraft der Bilder immer wieder neu motivieren lassen, das zu tun und Kontrolle über unser Leben abzugeben, wir können nicht alles kontrollieren, dann macht es uns von vielen Dingen frei. Dann haben wir es geschafft, ein Leben zu leben nach Gottes Plan. Nun haben Sie es geschafft. Amen.